Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Nobody should be under any illusion.
Keiner sollte sich auch nur den geringsten Illusionen hingeben. Die Lage ist sehr, sehr ernst. Es muss eine Lösung gefunden werden. Sonst wird man die negativen Auswirkungen überall in Europa und darüber hinaus spüren.
In all corners of Europe and beyond.
Herr Barroso hat sich verhalten wie ein Hofhund. Er hat laut gebellt, aber sein Aktionsradius ist nur so lang, wie die Kette ist, an der er sich bewegen darf. Und das zeigt, wo auch die Begrenztheit der Aktivitäten eines Kommissionspräsidenten liegt.
All decisions taken.
Alle Entscheidungen müssen vollständig und schnell umgesetzt werden. Das ist das Wichtigste.
Wir haben jetzt wirklich eine Gaga-Situation. Der Euro kommt in der Krise, weil irgendwas in Spiegel Online steht.
Und deswegen haben wir klar gemacht, dass wir entschlossen sind, alles Erforderliche zu tun.
We cannot be light about this, or else.
Da dürfen wir nicht leichtfertig handeln. Sonst wird die Geschichte dieser Generation von europäischen Führern ein vernichtendes Urteil ausstellen.
Angst vor schwarzem Montag stand heute Abend schwarz und zentimeterdick auf der Zeitung mit den großen Buchstaben. Und nicht nur dort. Hektische Betriebsamkeit wurde auch gemeldet von der Europäischen Zentralbank, die wieder Staatsschulden aufkauft. Und dass die USA noch schnell vor der Eröffnung der asiatischen Börsen vermelden lassen, der Finanzminister Timothy Geithner bleibe nun doch im Amt, hat den gleichen Grund, die Beruhigung der Märkte. Klingt immer so, als seien diese Märkte eine Spezies besonders gefährlicher, leicht reizbarer Drachen. Ist wohl auch so. Und unsere Politiker sind ganz offenbar diejenigen, die von diesen Drachen vor sich hergetrieben werden. Wir alle dabei natürlich mit. Von Siegfried, St. Georg oder einem Erzengel Michael als Drachentöter fehlt leider jede Spur. Wobei die Märkte, anders als die mythologischen Drachen, von uns selbst geschaffen worden sind, vor allem von unseren Politikern, die uns Jahrzehnte gepredigt haben, dass die Märkte sich selbst überlassen werden müssen und dass sie dann schon alles ganz automatisch zum Besten regeln würden. Wir wissen längst, dass das nicht stimmt, wir wissen aber leider nicht, wie wir aus dem Dilemma, wie wir aus der Drachengrube wieder herauskommen. Dumm gelaufen, das politische Personal und seine Krise. So haben wir den Tag in HR2 heute überschrieben. Der ganz große Crash ist heute ausgeblieben, kein wirklich rabenschwarzer Montag, kann noch kommen, die Farbe schwarz passt zu jedem Börsenhandelstag. Und wenn es dazu kommen sollte, dann betrifft das längst nicht nur die, die wirklich Aktien haben. Was ist eigentlich mit dem Ersparten auf der Bank oder in irgendwelchen Fonds? Was ist eigentlich mit meiner Riester-Rente? Was mache ich mit den paar Tausend auf dem Festgeldkonto? Die werden ja nicht mehr, wenn die Inflation erst richtig zuschlägt. Wir haben unsere Kollegin Claudia Wehrle von der Wirtschafts- und Börsenredaktion gebeten, die vielen Fragen zu beantworten, die uns in diesen Tagen durch den Kopf gehen. Also Claudia Wehrle, was kann ich tun?
Ja, was kann ich tun? Alle Aktien in Panik zu verkaufen, das halte ich für keine gute Lösung, zumal man muss sich einfach bewusst machen, das ist ja gar nicht in jedem Falle möglich. Wer eine Lebensversicherung oder wer eine private Rentenversicherung abgeschlossen hat, der hat sein Geld in der Regel ja indirekt an der Börse investiert und selbst wenn man es wollte. Aber Knall auf Fall kommt man aus solchen Verträgen gar nicht heraus. Zumindest kommt man aus solchen Verträgen nicht heraus, ohne einen herben Verlust dabei zu machen. Gold kaufen, sagen Sie nun vielleicht. Gold, das ist doch eine sichere Geldanlage in turbulenten Zeiten. Ich formuliere es mal so. Gold kaufen, das ist eine Form der Geldanlage. Man muss sich aber klar machen, wenn man Gold kauft, dann gibt es dafür keine Zinsen. Sich Goldbarren oder Krügerrand unter die Matratze legen, das ist auch nicht unbedingt die perfekte Lösung. Stellen Sie sich doch mal vor, da kommt ein Einbrecher und der sackt all das schimmernde Edelmetall ein. Gar nicht reden von der Tatsache, dass Gold momentan so teuer ist wie noch nie. Und der Preis, der wird tendenziell auch wieder nach unten gehen. Tja, was bleibt? Immobilien kaufen? Aber bitte nur dann, wenn Sie auch wirklich das nötige Kleingeld dafür übrig haben oder wenn Sie absehen können, dass eine Immobilie über Jahre auch finanzierbar ist. Und vor allem, wenn Sie eine Immobilie im Visier haben, bei der die Lage stimmt. Sonst können Sie ein solches Objekt nur schwer vermieten oder Sie haben im Falle eines Falles kaum eine Chance, das Haus oder die Wohnung auch wieder zu verkaufen. Ich kann mir gut vorstellen, Sie hätten jetzt lieber etwas anderes von mir gehört. Aber es gibt sie nun mal nicht. Die Patentlösung für das Beste, was Sie haben, für Ihr Geld. Wer eine höhere Rendite für sein Erspartes haben möchte, der muss auch bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Das war schon früher so und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Was neu ist, politische Entscheidungen und die Reaktionen darauf an den Finanzmärkten, die hängen immer mehr zusammen. Und dabei ist nicht nur entscheidend, was hier bei uns im eigenen Land passiert. Die Welt wächst immer mehr zusammen und dank der technischen Möglichkeiten, da laufen die Prozesse auch immer schneller ab. Und das wird für Einzelne immer schwieriger, diese Abläufe mitzugestalten. Und wenn Sie mich nun fragen, was würde ich tun? Tja, ich kann Ihnen eigentlich nur einen einzigen Rat geben. Prüfen Sie regelmäßig nach, wie Sie Ihr Geld angelegt haben. Passt das alles noch mit Ihren Vorstellungen, mit Ihren Wünschen, mit Ihren Zielen zusammen? Und wenn Sie nicht mehr ruhig schlafen können, dann schichten Sie Ihr Erspartes einfach um. Es gibt nun mal Menschen, die Spaß am Risiko haben. Und es gibt Menschen, die ziemlich konservativ sind, wenn es ums Geldanlegen geht. Dazu muss man einfach stehen. Momentan wird schwarz gemalt. Nur wissen Sie, was in ein oder was in zwei Jahren sein wird? Da kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen.
Und wie oft ist regelmäßig, wenn alles immer schneller wird und immer schneller geht, auch der Börsenhandel, wie oft soll ich denn überprüfen? Alle 14 Tage, alle 10 Tage, jeden Tag, alle 2 Stunden? Wolf Dombrowski, Professor für Katastrophenmanagement an der Steinbeis Hochschule in Berlin, guten Tag.
Ich grüße Sie.
Man macht sich so seine Gedanken in der Krise, wie eben gehört. Aber ist das eigentlich noch eine Krise, in der wir uns da befinden? Wie definiert sich denn Krise, wenn ich den Katastrophenmanager frage, im Vergleich zur Katastrophe?
Ja, Krise ist ein Zustand der Unentschiedenheit im Sinne von, es kann besser oder schlechter werden. Man weiß nicht genau, wohin die Reise geht, aber man ist alarmiert. Während Katastrophe schon der Moment ist, wo alarmiert sein nicht mehr reicht und die Dinge bereits schief gelaufen sind.
Dann befinden wir uns eigentlich in einer Katastrophe, oder? Denn schiefgelaufen ist es ja offenbar.
Ja, aber das ist das Paradoxe. Wir sind in einer neuen Katastrophenart, in der Unentschiedenheit selbst die Katastrophe ist. Also sozusagen das Krisenhafte ist das Katastrophale geworden, weil nämlich diejenigen, die entscheiden müssen, nicht mehr wissen, was sie entscheiden sollen, weil die Alternativen, vor denen sie stehen, alle gleich schlecht oder gleich gut sind.
Das heißt, diese Katastrophe ist dadurch gekennzeichnet, dass diejenigen, die es eigentlich richten sollten, den Überblick verloren haben.
Ja, ob sie den Überblick verloren haben, ich möchte niemanden geißeln, sondern die, die entscheiden müssen, werden vor sich hergetrieben durch die Entscheidung anderer und die Entscheidungsvorgänge, die wir uns geschaffen haben, beispielsweise das Parlament, ist strukturell viel zu langsam für das, was sozusagen zu entscheiden ist. Wenn eine Ratingagentur eine Meldung loslässt, dann müsste erst das Parlament sozusagen zusammentreten, befinden, abwägen, entscheiden. Da sind längst 10 weitere Ratingmeldungen da und alle haben Milliarden an Veränderungen in der Hinterhand. Das Parlament kann nicht mehr entscheiden, es ist zu langsam.
Gucken wir mal auf das, was das alles unterscheidet von dem, was wir bisher an Katastrophen kannten. Also ein Eisenbahnunglück, ein Flugzeugabsturz, ein Blackout. Das sind alles Dinge, die wir irgendwie handeln können, wo wir irgendwie rauskommen und das wir irgendwie managen können. Zurzeit stecken wir in etwas, was wir nicht managen können. Was ist der Unterschied?
Ja, das soll jetzt nicht zynisch klingen. Diese Katastrophen, die Sie genannt haben, sind alles harmlose Vertreter der Gattung. Das sind alles Newtonsche Katastrophen.
Also im Bereich Mechanik und Thermik und so weiter.
So ist es. Während die Katastrophen, die wir jetzt haben, in einem ganz anderen Bereich sind, hier steuern Daten. Ja, ein Tanker meldet an Spotmarkt, Spotmarkt an Satellit, Satellit an Börse, Börse an Rating, Rating an. In einer Geschwindigkeit, da kommt keiner mehr nach und was herauskommt, ist sozusagen nicht mehr steuerbar, weil die Entscheidung des einen Systems, ja, beispielsweise die Spotmarktpreise für Öl in Amsterdam, schon verändert sein können und der Tanker auf dem Weg kehrt macht und einen anderen Hafen ansteuert. Das kann niemand mehr rational steuern.
Also wenn statt Newtons Gesetzen die Mooreschen Gesetze von der Beschleunigung der Datenraten herrschen, dann wird es schwierig.
Ja, wir haben uns, so abstrakt das jetzt klingen mag, eine Welt geschaffen, in der die mehrwertige Logik sich durchsetzt, obwohl unsere Systeme zweiwertig sind. Also ja, nein, wenn, dann, 1, 2, wie ein Computer funktioniert. Aber alle Entscheidungen sind vielleicht. Und das kann nicht mehr gut gehen.
Wir haben uns dieses System selbst geschaffen. Das unterscheidet es von Naturkatastrophen und Katastrophen, bei denen irgendetwas ausfällt oder irgendjemand hineinspielt, der nicht vorgesehen war. Hier spielt eigentlich alles genauso, wie es geplant und gemacht worden ist, oder? Die Computer funktionieren ja so, wie wir sie programmiert haben.
Ja, aber sie funktionieren mittlerweile, wenn man so will, hinter unserem Rücken. Da entscheiden Computer im Banksystem, ob gekauft oder verkauft wird, weil die menschliche Entscheidung zu langsam ist. Da werden Elektrizitätsmengen durch Leitungen geschoben, damit ausgelastet ist. Und wenn irgendwo was nicht funktioniert, ist ganz Europa im Blackout. Das heißt, hier steuern uns mittlerweile Algorithmen, die, wenn denn alles funktioniert, es gut ist, aber wenn irgendwas nicht funktioniert, dann geht gar nichts mehr. Und diese Unberechenbarkeit der Systeme, das ist die eigentliche Katastrophe.
Die wir selber gemacht haben und aus der wir so auch nicht in dem System herauskommen. Was heißt, wir müssen das ganze Ding zurückdrehen? Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder?
Ja, das wäre sozusagen die romantische Lösung. Ich bin kein Bilder- oder Maschinenstürmer. Aber was wir müssen, ist sozusagen Systeme entwickeln, die der Bedürfnishaftigkeit unseres Lebens entsprechen und nicht der Akkumulationsbedürftigkeit von um die Welt rauschenden Kapitalen. Und das heißt, wir müssen sowas wie bestandswürdige und steuerbare Grenzen von Systemen bestimmen und von dieser Hypertrophie der immer weiter akkumulierten Systeme wegkommen.
Also zurück zum menschlichen Maß.
Ja, ich halte diese Formel für richtig.
Wolf Dombrowski, Professor für Katastrophenmanagement an der Steinbeis-Hochschule in Berlin. Recht herzlichen Dank. Dumm gelaufen, das politische Personal und seine Krise, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt einer, den wir immer gerne um Rat fragen, wenn es um unser Führungspersonal geht. Niccolò Machiavelli, den Politikberater aus dem 15. Jahrhundert. Sein einschlägiges Werk zum Thema heißt Der Fürst und darin lesen wir, wie es kommt, dass uns die Politiker immer vorgaukeln, sie wüssten, was sie tun.
Jeder sieht ein, wie lobenswert es für einen Herrscher ist, wenn er sein Wort hält und ehrlich, ohne Verschlagenheit seinen Weg geht. Trotzdem sagt uns die Erfahrung unserer Tage, dass gerade jene Herrscher Bedeutendes geleistet haben, die nur wenig von der Treue gehalten und es verstanden haben, mit Verschlagenheit die Köpfe der Menschen zu verdrehen. Und schließlich haben sie über die Oberhand gewonnen, die ihr Verhalten auf Ehrlichkeit gegründet haben. Eines der Beispiele aus der jüngsten Zeit möchte ich nicht verschweigen. Alexander VI. Tat und sann nichts anderes, als die Menschen zu hintergehen, und er fand auch immer Objekte, die sich hintergehen ließen. Es gab noch nie einen Menschen, der seine Beteuerungen wirkungsvoller vorgebracht, seine Versprechungen feierlicher beschworen und weniger gehalten hätte. Trotzdem gelangen ihm seine Betrügereien stets nach Wunsch. So gut kannte er die schwache Seite der Menschen. Ein Herrscher braucht also alle die vorgenannten guten Eigenschaften nicht in Wirklichkeit zu besitzen. Doch muss er sich den Anschein geben, als ob er sie besäße. Ja, ich wage zu behaupten, dass sie schädlich sind, wenn man sie besitzt und stets von ihnen Gebrauch macht. Und dass sie nützlich sind, wenn man sich nur den Anschein gibt, sie zu besitzen. So muss ein Herrscher milde, treu, menschlich, aufrichtig und fromm scheinen. Und er soll es gleichzeitig auch sein, aber er muss auch die Seelenstärke besitzen, im Fall der Not alles ins Gegenteil wenden zu können. Man muss Verständnis dafür haben, dass ein Herrscher und vor allem ein solcher in einer neu gegründeten Herrschaft nicht alles beachten kann, wodurch die Menschen in einen guten Ruf kommen, sondern oft gezwungen ist, gegen Treue, Barmherzigkeit, Menschlichkeit und Religion zu verstoßen, eben um die Herrschaft zu behaupten. Darum muss er die Seelenstärke haben, sich nach den Winden des Glücks und dem Wechsel der Verhältnisse zu richten und, wie ich oben sagte, vom Guten so lange nicht abzugehen, als es möglich ist, aber im Notfall auch verstehen, Böses zu tun.
Und das Böse, das heute getan werden muss, das Volk jetzt. Dafür haben die Politiker in Europa einen neuen Cerberus gefunden. Sie mussten ein wenig Hand anlegen, bis er vom braven Wachhund mutierte zum Höllenhund, der nichts fürchtet, selbst nicht, was eben noch absolut tabu war. Als unser Cerberus das letzte Mal zuschlug, waren die Markttheoretiker entsetzt und schrien auf. Und was macht der Höllenhund oder in diesem Fall die Höllenhündin heute?
Und sie tut es wieder. Die EZB kauft Staatsanleihen. Bereits im vorigen Jahr hatte sie damit angefangen, erstand griechische, portugiesische und irische Papiere. 80 Milliarden Euro hat sie dafür bereits ausgegeben. Dieses Mal kauft sie italienische und spanische Titel. Eine ganz andere Dimension angesichts der Größe der Volkswirtschaften. Das könnte die Bilanz der Europäischen Zentralbank spürbar belasten. Denn würden Spanien oder Italien zahlungsunfähig, droht der Ausfall der Anleihen, Verluste müssten abgeschrieben werden. Dann zahlen die Besitzer der EZB, die Mitgliedsländer der Eurozone, also letztlich die Steuerzahler. Dabei hatten Experten eigentlich gehofft, dass die Europäische Notenbank den Kauf von Staatsanleihen einstellt. Jetzt fragen sie sich, wo das Ende der Fahnenstange sein soll. Kurzfristig konnten die Käufe die Märkte beruhigen, doch es wird befürchtet, dass die Beruhigungspille nicht besonders lange wirkt. Für die meisten Wirtschaftswissenschaftler ist der Ankauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank ein Sündenfall. Er diene lediglich dazu, den Regierungen Zeit zu verschaffen, bis sie sich zu einer politischen Lösung durchringen können. EZB-Chef Jean-Claude Trichet mache sich zum Handlanger der Politik, sagen die Kritiker. Die Bank finanziere die Schulden anderer Länder, indem sie Geld drucke. Das erhöhe langfristig die Inflation. Ein Interessenkonflikt. Denn das widerspricht wiederum dem eigentlichen Ziel der EZB, nämlich für Preiswertstabilität zu sorgen. Zudem besteht die Gefahr, dass Probleme in den Schuldenländern auf die lange Bank geschoben werden. Dass Länder, die eigentlich sparen sollten, nicht konsequent genug sind. Und die Regierungschefs der Eurozone wissen, dass der Europäische Rettungsfonds für eine Pleite eines so großen Landes wie Italien zum Beispiel nicht ausreicht. Notenbankchef Trichet hat den Staaten mit dem Ankauf Zeit geschenkt. Eine Lösung für das Problem konnte er ihnen damit nicht erkaufen.
Vanessa Rennert. Und was machen die Politiker nun mit der geschenkten Zeit? Tja, wenn sie das wüssten. Professor Wim Kösters, Wirtschaftswissenschaftler und Vorstandsmitglied des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir befinden uns in einer Krise von unüberschaubarem Ausmaß. Unüberschaubar, weil wir und vor allem unser politisches Führungspersonal offensichtlich den Überblick verloren haben. Katastrophenforscher beschreiben so eine Katastrophe. Aber das haben wir schon gelernt in dieser Sendung. Diese Katastrophe ist rein menschgemacht. Wir sind hineingetrieben worden, in Klammern vielleicht. Was hat unser politisches Personal faktisch falsch gemacht aus Ihrer Sicht? Wo war das dicke Ende noch abwendbar?
Ja, sie haben die Zeit nicht genutzt, als man schon die Rettungsschirme beschlossen hatte, aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Man hätte, als Griechenland in die Krise geriet, einfach den Maastrichter Vertrag anwenden müssen und hätte einen Schuldenschnitt durchführen müssen. Das wäre dann das Problem Griechenlands gewesen. Das hätte aber dann die Banken in Frankreich, aber auch in Deutschland in Schwierigkeiten gebracht und die Politiker hätten dann ein zweites Bankenrettungsprogramm auflegen müssen. Aber Sie können sich vorstellen, dass das nicht sehr populär gewesen wäre. Und deswegen hat man dann lieber den Euro vorgegeben zu retten, als ein solches Bankenrettungsprogramm aufzulegen und sich an den Maastrichter Vertrag zu halten.
Nun haben wir das natürlich gemerkt, zumindest die Medien haben es einige wenigstens gemerkt und haben gesagt, es ist eigentlich gar kein Euro-Problem, sondern es ist ein Bankenproblem. Aber die Politiker haben trotzdem daran festgehalten.
Ja, genau wegen dieses Akzeptanzproblems, weil man vielleicht geglaubt hat, man könne das dem Bürger nicht zumuten.
Das heißt, die Politiker haben, sagen Sie, eine Insolvenzkrise konstruiert, statt die Pleite zuzugeben.
Ja, nee, sie haben eine Illiquiditätskrise nur zugegeben, obwohl es schon eine Insolvenzkrise gab.
Also sie haben gesagt, das ist nur so ein bisschen, es fehlt nur ein bisschen Geld.
Genau, man kann das mit einem Rettungsschirm dann heilen, wenn man einen Rettungsschirm spannt und wenn man den Rettungsschirm groß genug macht, dann kann man diese bösen Spekulanten, auf die dann die Schuld geschoben wurde, ja verschrecken und die werden sich zurückziehen und dann hat man das Problem gelöst.
Anders gesagt, wir bekämpfen mit Milliardeninvestitionen eine Krise, die es gar nicht gibt oder so nicht geben müsste.
In der Form nicht gibt. Es ist keine Illiquiditätskrise mehr, sondern es ist eine Insolvenzkrise. Griechenland ist insolvent und das hat auch EZB und Internationaler Währungsfonds und Kommission festgestellt. Aber trotzdem hält man daran fest, dass man, dass Griechenland nur illiquide sei, nicht aber letztlich insolvent sei.
Gut, also wenn Griechenland eigentlich pleite ist, was bedeutet das dann? Griechenland muss auch für pleite erklärt werden. Wir hätten eine Staatspleite und die müssen wir in Kauf nehmen.
Ja, man kann da nicht nur auf die freiwillige Beteiligung von privaten Investoren setzen, sondern man müsste dann einen größeren Schuldenschnitt auch gegen den Willen der Investoren machen, wird natürlich dann das Rating Griechenlands auf D treiben, Default, und man müsste dann ein Programm haben, um die Banken Griechenlands zu retten und zu kapitalisieren, aber man würde dann die Schuldenlast Griechenlands erleichtern können. Und man müsste natürlich zusehen, dass dann Griechenland nicht so weitermacht wie bisher, sondern diesen neuen gewonnenen Spielraum nutzt, um dann endgültig die Staatsfinanzen zu sanieren und das Land wettbewerbsfähig dann zu machen. Und man muss dann auch sagen und sicherstellen, dass kein Anreiz für andere Länder dann gegeben wird, dass die sich auch in die Insolvenz fallen lassen und dann entsprechend gehandelt wird.
Ist das denn überhaupt geregelt oder müsste man das erstmal regeln, wieso Staaten insolvent gehen oder pleite gehen?
Eben, das ist ja im letzten Jahr verschiedentlich angekündigt worden, auch von der Bundeskanzlerin. Man brauche ein geordnetes Insolvenzverfahren für Staaten innerhalb der Währungsunion. Und die durch die Rettungsschirme geschenkte Zeit ist nicht genutzt worden, um ein solches geordnetes Insolvenzverfahren zu entwickeln und auch dann anzuwenden.
Haben Sie den Eindruck, das politische Personal, Sie haben gerade die Bundeskanzlerin genannt, ich könnte jetzt noch ein paar dazu aufzählen, auch aus anderen Staaten, Sarkozy und der spanische Ministerpräsident, wir hatten ja als jüngste Nachricht, die haben zu dritt mal telefoniert. Das war dann auch schon eine Art von Krisenbewältigung, wenn die mal miteinander telefonieren. Haben Sie den Eindruck, die wissen, was sie tun?
Ich will das noch hoffen und will nicht verkennen, dass sie vor einer schweren Aufgabe stehen. Aber so wie die Krise bisher gemanagt worden ist, ist sie nicht sehr professionell gemanagt worden. Man hätte also sehr früh zugeben müssen, dass eine Insolvenz vorliegt und entsprechende Maßnahmen dann ergreifen müssen.
Das ist jetzt sehr, sehr freundlich gesagt. In Zeiten, wo, ich sag's nochmal, die Top-Nachricht auf der Titelseite der Zeitungen war am Wochenende, drei Staatschefs haben miteinander telefoniert.
Gut, ich meine, sollen die jetzt noch einen größeren Rettungsschirm aufmachen? Das geht kaum. Die Bürger werden das nicht mehr mitmachen und die Bürger sind ja jetzt schon verschreckt. Und deswegen muss man sich die Akteure, auf die es jetzt ankommt, nämlich die italienische Regierung und die spanische Regierung, damit jetzt die Krise sich nicht ausweitet auf diese Länder, auf die kommt es an. Und die haben jetzt schon einiges getan, unter dem Druck der Ereignisse allerdings erst. Das hätte viel früher passieren müssen, dass Italien jetzt in seine Verfassung eine Schuldenbremse schreibt, wie das Deutschland schon getan hat. Und dass man früher einen Haushaltsausgleich anpeilt, als man das bisher getan hat. Und der spanische Ministerpräsident ist wohl mit seinem Latein am Ende und gibt auf und schreibt Neuwahlen aus. Das zeigt auch, dass er vielleicht ratlos ist und so nicht mehr weiterkommt.
Professor Wim Köst, das Vorstandsmitglied des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, recht herzlichen Dank. Dumm gelaufen, das politische Personal und seine Krise, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt das zweite Zitat aus Niccolò Machiavellis, Der Fürst.
Ein Herrscher muss also sehr darauf bedacht sein, dass kein Wort über seine Lippen kommt, das nicht von den oben genannten fünf Eigenschaften zeugt, damit jeder, der ihn sieht oder hört, den Eindruck hat, als sei er die milde Treue, Redlichkeit, Menschlichkeit und Gottesfurcht in Person. Besonders notwendig ist es, den Eindruck zu erwecken, dass er gerade die letztere Tugend besäße. Die Menschen urteilen im Allgemeinen mehr nach dem, was sie mit den Augen sehen, als nach dem, was sie mit den Händen greifen. Denn jedem wird es einmal zuteil, etwas in Augenschein zu nehmen, aber nur wenige haben Gelegenheit, etwas zu berühren. Jeder sieht, was du scheinst, und nur wenige fühlen, was du bist. Und diese wenigen wagen nicht, sich der Meinung der großen Masse entgegenzustellen, die die Majestät des Staates, der sie schützt, auf ihrer Seite hat. Die Handlungen aller Menschen und besonders die eines Herrschers, der keinen Richter über sich hat, beurteilt man nach dem Enderfolg. Ein Herrscher braucht also nur zu siegen und seine Herrschaft zu behaupten, so werden die Mittel dazu stets für ehrenvoll angesehen und von jedem gelobt. Denn der Pöbel hält sich immer an den Schein und den Erfolg. Und in der Welt gibt es nur Pöbel. Die wenigen zählen nicht gegen die Masse, wenn diese am Staat einen Rückhalt hat. Ein Fürst unserer Zeit, den man besser nicht nennt, führt nur die Worte Friede und Treue im Munde und ist in Wirklichkeit deren größter Feind. Beide hätten ihn des Öfteren Ansehen und Herrschaft gekostet, wenn er an ihnen festgehalten hätte.
Will sagen, wir sind schuld, wenn die Politiker dummes Zeug machen. Kommen wir mal zu den Lösungsentwürfen endlich. Einer davon, der immer wieder hervorgeholt wird in der aktuellen Krise: Die Europäer sollen sich nicht voreinander abschotten, weder finanziell noch politisch, sie sollen zusammenrücken. Wenn der europäische Wirtschaftsraum in Gefahr gerät, gilt es nicht, einzelne Staaten aus ihm wieder zu verbannen, wie das die populistische Forderung nach einem Rauswurf der Griechen aus der Eurozone suggeriert. Das Gegenteil sollte der Fall sein, sagen die von Europa Überzeugten, zum Beispiel durch eine europäische Wirtschaftsregierung mehr Europa schaffen und schneller handeln können. Andreas Reuter.
Die EU gibt 1 Milliarde für Dolmetscher und Übersetzer aus. Und dennoch beruht der lange Streit auch auf einem sprachlichen Missverständnis. Wirtschaftsregierung, sagen die Deutschen. Das klingt nach Ministern, einem Regierungschef, einer Institution, die alles lenkt. Auf Englisch klingt das schon eine Nummer kleiner. Economic Governance. Darunter kann man auch ebenso gut wirtschaftspolitische Lenkung und Koordination verstehen. Vor allem die Franzosen haben jahrelang die Idee einer Wirtschaftsregierung propagiert. Und ebenso lange haben die Deutschen das immer abgeblockt. Wir wollen uns doch nicht von Franzosen, Spaniern, Italienern unsere Wirtschaftspolitik vorschreiben lassen, hieß es da. Die Schuldenkrise aber hat alles geändert. Sogar die deutsche Kanzlerin nimmt jetzt das Wort in den Mund, das früher tabu war.
Wir haben doch eine Situation, in der wir spüren, dass es nicht nur um Schwächen einzelner Länder geht, sondern dass es erwartet wird, dass Europa auch strukturell sich erneuert. Frankreich hat den Begriff der Wirtschaftsregierung geprägt und ich habe ihn gerne übernommen, um zu sagen, mit den 27, damit wir keine Spaltung im Binnenmarkt haben, wollen wir diese Wirtschaftsregierung schaffen.
Getreu der Erkenntnis, dass eine gemeinsame Währung nur schwer zusammenzuhalten ist, wenn alle 17 beteiligten Regierungen ihre ganz eigene Wirtschaftspolitik machen, womöglich sogar gegensätzliche Ziele verfolgen. Genau diesem Missstand soll die europäische Wirtschaftsregierung künftig abhelfen, sagt Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann. Allerdings:
Man muss immer bei der Wahrheit bleiben. Eine Regierung im klassischen Sinn, dass eine Mehrheit zu einer Entscheidung kommt und das gilt dann für alle Länder, wird es in Steuerfragen zum Beispiel nicht geben. Da werden alle Länder in ihrem Land die Steuerhoheit und Entscheidung behalten. Daher geht es nicht um eine Wirtschaftsregierung im engeren Sinn, sondern es kann nur um eine gute Koordinierung und Koordination gehen.
Und so ist es dann Anfang des Jahres auch beschlossen worden. Vorausgegangen war aber ein Streit, wer die neuen Aufgaben übernehmen soll. Das Parlament forderte mehr Mitsprache. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso behauptete sogar, die Wirtschaftsregierung gäbe es doch schon.
La Commission est le gouvernement économique de l'Europe.
Die EU-Kommission ist die Wirtschaftsregierung Europas, so Barroso. So viel Macht aber wollten die Staats- und Regierungschefs dann doch nicht einfach so aus der Hand geben. Nein, wir sind die Wirtschaftsregierung, sprach die Kanzlerin.
In den Zeiten nach der Krise müssen wir die Lehren ziehen daraus. Und das bedeutet erstens, dass wir uns als Staats- und Regierungschefs als eine Wirtschaftsregierung der 27 Staaten verstehen. Das heißt, besser koordinieren und auch nach außen besser auftreten.
Die Staats- und Regierungschefs stecken sich nun also gemeinsame, hehre Ziele: Sparsamkeit, Nachhaltigkeit bei den Gesundheitssystemen, Reformen bei der Altersversorgung, damit die Renten auch in Jahrzehnten wirklich sicher sind und vor allem die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Und einmal im Jahr wollen sie beim Gipfel gegenseitig überprüfen, ob auch wirklich alle in diese Richtung gehen. Der Gruppendruck der Staats- und Regierungschefs soll es also richten. Aber vielen geht das nicht weit genug. Jean-Claude Trichet etwa, der entscheidende Chef der Europäischen Zentralbank, wünscht sich ein ganz neues System der wirtschaftlichen Koordinierung.
In einem neuen System wäre es nicht nur möglich, sondern in manchen Fällen sogar zwingend, dass europäische Institutionen Entscheidungen treffen, die auf die betroffene Volkswirtschaft durchgreifen.
Wenn es also schon keine richtige Wirtschaftsregierung geben soll, fordert Trichet, dann braucht Europa doch wenigstens einen europäischen Finanzminister.
Vielleicht hat es den ja schon. Daniel Cohn-Bendit, grüner Europapolitiker und Sprecher der parteiübergreifenden Spinelli-Gruppe im Europäischen Parlament, die den europäischen Föderalismus fördern will. Guten Tag.
Guten Tag.
Claude Trichet, haben wir eben gehört, sagt, wenn es schon keine europäische Wirtschaftsregierung geben soll, dann muss es wenigstens einen europäischen Finanzminister geben. Hat sich ein bisschen wie eine Bewerbung auf diesen Job angehört, oder?
Naja, nicht wie eine keine Bewerbung, sondern die Europäische Zentralbank bzw. Trichet handelt als europäischen Finanzminister seit der Finanzkrise. Und das ist natürlich, das war für Europa gut, weil eben im Grunde genommen diese notwendige föderale Antwort gegeben werden konnte durch die Europäische Zentralbank und durch die Initiative von Trichet. Aber ein Finanzminister sollte politisch kontrolliert werden und das ist die Europäische Zentralbank nicht und das ist das Problem. Das heißt, er agiert als Finanzminister, ist aber kein, aber wir brauchen wirklich einen europäischen Finanzminister. Das ist absolut richtig.
Und der muss auch die Kompetenz haben, das zu tun, was Trichet jetzt gemacht hat zum Beispiel. Er ist ja über das, was eine Zentralbank eigentlich tun soll, weit hinausgegangen, sagen zumindest die Markttheoretiker.
Ja, natürlich. Der im Grunde genommen hat er schöpferisch interpretiert die Rolle der Europäischen Zentralbank. Und heute sieht man, dass die Europäische Zentralbank genauso initiativ sein kann wie die amerikanische Zentralbank. Mhm. Was doch interessant ist, ist, dass man sieht, dass eine Wirtschaftsregierung, eine Regierung allein schafft noch nicht die Lösung. Die muss noch die richtige Politik machen. Man sieht es ja an den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten haben ja eine Wirtschaftsregierung, die haben eine Regierung, sie haben einen Finanzminister, sie haben sogar einen föderalen Präsidenten und sie sind ganz schön in Schwierigkeiten. Also nur wenn die Antwort kann nur eine europäische föderale Antwort sein auf diese Krisen, die wir jetzt erleben. Und das ist das Problem der letzten Jahren, wo die Regierung, und da glaube ich, dass Frau Merkel einfach nicht immer die Wahrheit sagt, die Regierungschefs handeln als Vertreter ihrer nationalen Interessen. Mhm. Und das ist das Problem der letzten Monate.
Na, sie hat ja eben in diesem O-Ton, den wir gehört haben, gesagt, nach der Krise müssen wir das alles sortieren und dann sollen wir eine Wirtschaftsregierung der 27 Staaten werden. Daran glaubt sie wahrscheinlich selber nicht.
Nein, weil sie in der Krise muss das, und das wird auch immer mehr. Im Grunde genommen werden die Regierungen gezwungen, etwas zu tun, was sie einen Monat vorher immer dementiert haben. Das ist, wenn man will, das Schlechte an dieser Politik, dass sie nicht durchdacht, sondern nur unter Zwang im Grunde genommen schnell beschlossen wird. Aber es geht schon in die richtige Richtung.
Ist das das, was Sie zusammengetrieben hat im Europaparlament zu dieser parteiübergreifenden Gruppe, die ich schon erwähnt habe, benannt nach Altiero Spinelli, also einem Vordenker der Europäischen Einigung aus Italien stammt? In dieser Spinelli-Gruppe finden sich Politiker vieler Parteien mit dabei, zum Beispiel Elmar Brok von der CDU, der Fraktionsvorsitzende der Liberalen Guy Verhofstadt und Sie. Hat Sie das zusammengebracht?
Naja, es gibt im Grunde genommen im Europäischen Parlament, genauso wie in Europa, im Grunde genommen zwei Möglichkeiten in den Krisen und zwei Möglichkeiten, den Krisen zu begegnen. Entweder eine Renationalisierung oder eine föderale Verstärkung der europäischen Realität. Und wir sind für die zweite Lösung. Wir meinen, man kann das nicht mehr national lösen, das sieht man auch. Und deswegen sind alle Europäer da im Europaparlament versuchen, im Grunde genommen jetzt diese Auseinandersetzung parteiübergreifend auch zu führen.
Das heißt, aus der Krise soll Europa gestärkt hervorgehen, obwohl wir zurzeit, hat vielleicht auch ein bisschen mit den Medien und der Berichterstattung zu tun, alle denken, es zerbröselt gerade.
Was heißt es zerbröselt? Keiner würde sagen, Amerika zerbröselt, obwohl es wirtschaftlich auch den Bach runtergeht. Ja, also ich glaube schlicht und einfach, dass man ein paar Tatsachen festklopfen soll. Der Euro wird bleiben. Es wird kein Land aus der Europäischen Union aus dem Euro ausgeschlossen werden. Wir müssen in Europa eine gemeinsame Wirtschaftspolitik machen, damit wir die Investition und das Geld, was wir Europäer brauchen in ganz Europa, zu gleichen Konditionen im Grunde genommen beleihen können oder ausleihen können. Dass der Euroraum als eigenständiger Raum handeln kann, das ist die Lösung der Krise, in der wir uns befinden und nicht, dass einzelne Länder von den Märkten einzeln angegriffen werden können.
Das heißt aber auch dann, das böse Wort ist dann immer von den Wirtschaftswissenschaftlern Transferunion. Also Länderfinanzausgleich.
Wir sind eine Transferunion. Die Wirtschaftswissenschaftler sind Träumer. Und die Wirtschaftswissenschaftler haben uns auch vor der Finanzkrise, als dann die Finanzkrise war, da war, da hat keiner im Grunde genommen die Europäische Zentralbank angegriffen, als sie zu einer Transferzentralbank wurde, dass die Milliarden im Grunde genommen den Banken, den nationalen Banken zur Verfügung gestellt wurden, weil sich keine Bank, die Banken untereinander nicht mehr Geld ausleihen konnten. Und so. Das war der Beginn der Transferunion. Wenn wir eine gemeinsame europäische Perspektive haben wollen, müssen wir eine gemeinsame Investitionspolitik und eine gemeinsame Transferpolitik machen. Das machen wir auch und wir sollten das aussprechen und nicht wie kleine Kinder die Realität einfach nicht sehen, weil wir nur die Hände vor den Augen einfach tun und sagen, ich bin nicht da. Oder die Transferunion ist nicht da. Das ist ja geradezu lächerlich und kindisch.
Daniel Cohn-Bendit, vielen Dank für die offenen Worte. Der Rat von Niccolò Machiavelli aus dem 15. Jahrhundert passt zum eben gehörten Konzept. Farbe bekennen und sich auch mal mit Schwächeren verbünden, das stärkt.
Es wird immer so sein, dass der, der dir nicht freundlich gesinnt ist, dich um Neutralität ersucht. Und derjenige, der dir freundlich zugetan ist, dich bittet, ihm Waffenhilfe zu leisten. Unentschlossene Herrscher gehen in den meisten Fällen zur Vermeidung augenblicklicher Gefahren den Weg der Neutralität und richten sich damit meistens zugrunde. Doch wenn sich ein Herrscher entschieden zu einer Partei bekennt und wenn derjenige, dem du dich anschließt, siegt, so ist er dir, mag er noch so mächtig sein und magst du noch so sehr von ihm abhängen, doch verpflichtet, und die Freundschaft zwischen euch ist geschlossen. Die Menschen sind nie so ehrlos, dass sie eine so beispiellose Undankbarkeit begingen und dich knechteten. Auch ist ein Sieg nie so eindeutig, dass der Sieger nicht einige Rücksicht nehmen müsste, besonders auf die Gerechtigkeit. Doch wenn der, an den du dich anschließt, unterliegt, so findest du bei ihm Zuflucht. Er hilft dir, solange es ihm möglich ist, und du wirst der Gefährte seines Loses, das sich auch wieder zum Besseren wenden kann. Auch im zweiten Fall, wenn die Verhältnisse bei den Kämpfenden so liegen, dass du auch den Sieger nicht zu fürchten brauchst, ist es erst recht klug, Partei zu ergreifen. Denn du trägst zum Untergang des einen mit Hilfe dessen bei, der ihn, wenn er klug wäre, retten müsste. Wenn er siegt, so ist er von dir abhängig, und es ist unmöglich, dass er mit deiner Hilfe nicht siegt. Hier ist zu bemerken, dass ein Herrscher darauf achten muss, sich nie mit einem Mächtigeren zu verbünden, um andere anzugreifen, außer wenn ihn die Not dazu zwingt. Denn wenn dieser siegt, wirst du sein Gefangener, und Herrscher müssen nach Möglichkeit vermeiden, in Abhängigkeit von anderen zu geraten.
Aber die Schwachen können sich aneinander anlehnen. Dumm gelaufen, das politische Personal und seine Krise, der Tag in HR2 Kultur. In der letzten Woche war es dann soweit, die Märkte, Sie wissen schon, diese Drachen, die ich schon erwähnt hatte, sie haben Italien ins Visier genommen, das ist eine andere Nummer als die mit Griechenland oder Irland, eine ungleich größere Volkswirtschaft. Und dann sah man den Cavaliere Berlusconi im Parlament die Sache schönreden und niemand hat ihm geglaubt, dass Italien eigentlich gar nicht so schlecht dasteht. Machiavelli hat eben nicht nur Recht. Manchmal ist Verlogenheit nicht das beste Rezept, denn irgendwann ist der Ruf einfach nur noch ruiniert. Schauen wir mal von Berlusconi weg auf Italien selbst. Stefan Tröntle, jetzt.
Der Hintergrund der aktuellen Krise in Italien ist noch schwerer zu verstehen, wenn man die Zahlen mal etwas genauer anschaut. Denn das Problem von Italien ist nämlich kein kurz-, sondern vielmehr ein langfristiges. Als das Land 1997 dem Euro beitrat, lag die Staatsverschuldung bereits bei 1,23 Billionen Euro. Heute ist Italien mit mehr als 1,8 Billionen verschuldet. Auch durch die Zinsen für neue Staatsanleihen ist die Verschuldung also angestiegen, aber im Verhältnis doch recht langsam. Anders sieht das aus, wenn man die Schuldenquote betrachtet. Die liegt derzeit bei 120% des Bruttoinlandsproduktes. Da lag sie übrigens auch, als Italien in die Gemeinschaft der Euroländer aufgenommen wurde. Nur war sie zwischenzeitlich mal um etwa 15 Prozentpunkte gesunken. Man kann daraus Folgendes ableiten. Dass Italien den Euro bekommen hat, war eine politische Entscheidung. Die Quote war damals schon zu hoch. Aber mal abgesehen von den zahlreichen Dauerproblemen und der politischen und auch durch Berlusconi verursachten Misswirtschaft, akut verändert hat sich wenig. Italien hat ein Problem, aber das ist nun wirklich nicht neu. Insofern liegt der Verdacht recht nahe, dass hier tatsächlich Mechanismen greifen, die mit der Realität nicht mehr viel gemein haben. Sicher trägt die desolate Lage des Landes dazu bei. Die Wirtschaft wächst kaum. Das liegt unter anderem auch daran, dass Italien sehr provinziell ist. Die überbordende Bürokratie beschränkt internationale Verbindungen enorm. Und die Arbeitslosigkeit, insbesondere bei Jugendlichen, ist extrem hoch. Immer mehr Junge wandern ins Ausland ab. Es gibt immer mehr Einschnitte bei Italiens imagetechnisch wichtigstem Gut, dem kulturellen Bereich. Trotzdem, Italien ist nicht Griechenland. Man mag davon halten, was man will. Das Land hat sein Sparpaket unter Beteiligung der Opposition in absoluter Rekordzeit durch beide Parlamentskammern geprügelt. Ein Paket, das mit weit mehr als 70 Milliarden Euro sogar erheblich höher ausfällt als geplant. Ursprünglich waren nämlich nur Einsparungen von knapp 50 Milliarden vorgesehen. Und unter den aktuellen Nöten hat die Regierung sogar beschlossen, Teile des Sparpakets vorzuziehen und einige Kürzungen bereits kommendes Jahr in Gang zu setzen. Aber die Börse hat das erstmal trotzdem nicht gutiert. Und das, obwohl italienische Banken ziemlich stabil sind. Kein einziges Institut hatte Probleme beim sogenannten Stresstest. Mit der Immobilienblase vor 2 Jahren hatten italienische Banken ebenfalls nichts zu tun. Die Italiener wohnen nämlich hauptsächlich in Eigentum, das in der Regel abbezahlt ist. Fazit: An dieser Situation kann man die spontan aufgetretenen Probleme des Landes nicht festmachen. Es hat wohl viel mehr mit der Qualität des verantwortlichen Personals zu tun, das in der restlichen Welt nicht mehr für voll genommen wird, sprich mit dem durch Bunga-Bunga-Skandale erschütterten Opa, der die Regierungsgeschicke Italiens mehr schlecht als recht führt. Inzwischen hat sich wohl rumgesprochen, dass Silvio Berlusconi vor allem an sich selbst denkt und dass ihn die Probleme des Landes eher gar nicht interessieren. Was Italien also fehlt, ist ein glaubwürdiger Krisenbewältiger, und zwar einer, der nicht Berlusconi heißt. Nur ist der nicht in Sicht. Das ist das Hauptproblem.
Der Fisch stinkt vom Kopf her, sagen die Nordlichter, gilt auch für den Süden, wie gehört. Professor Alois Prinz, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Münster und Autor des demnächst bei Hansa erscheinenden Buches Abgebrannt, unsere Zukunft nach dem Schuldenkollaps. Guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Buch trägt einen einerseits harten, nämlich vorne, andererseits hoffnungsvollen Titel, nämlich hinten. Wir sind abgebrannt, aber es gibt eine Zukunft nach der Schuldenkrise. Heißt das, Sie wissen, wie wir aus der Krise rauskommen?
Leider nein, aber wir wissen, dass die Krise noch nicht zu Ende ist. Das ist die erste schlechte Nachricht. Die zweite Nachricht ist, dass auch der Kollaps von Staaten in Form von Bankrott von Staaten nicht das Ende der Geschichte ist, sondern dass es danach weitergeht. Die Frage ist halt nur, wie. Vielleicht ist ein Blick nach Island auch gar nicht so schlecht. Island ist ein Land, das ganz schwer unter der Finanzkrise bekanntlicherweise litt. Und das hatte praktisch einen Staatsbankrott inklusive eines kompletten Kollapses des Bankensystems. Mhm. Und trotzdem haben die es innerhalb von 2 bis 3 Jahren jetzt wieder geschafft, dass sie schon wieder Kredite auf den Kapitalmärkten bekommen. Und zwar gerade, weil sie keinen Bailout bekommen haben, gerade weil sie niemand gerettet hat, haben sie sich selber gerettet, natürlich unter entsprechenden harten Bedingungen. Aber diese Bedingungen bleiben auch den europäischen Staaten nicht erspart.
Wir kennen das aus der Wirtschaft, wo die Insolvenz, wenn sie denn eine geregelte Insolvenz ist, durchaus ganze Firmen, ganze Konzerne bisweilen, gut, Opel ist General Motors, der Mutter von Opel, ist geholfen worden, aber trotzdem zum Überleben bringt. Aber es gibt keine Insolvenzregeln für Staaten. Bräuchten wir die?
Wir bräuchten die ganz dringend, und zwar nicht, weil Staaten grundsätzlich nicht pleite gehen können und deshalb nicht solche Regeln nicht notwendig wären, sondern wir brauchen diese Regeln, um die Finanzmärkte zu beruhigen, damit sie wissen, wie so etwas vor sich geht. Wir haben da jetzt gerade bei der Krise gesehen, dass die Panik, die jetzt entstanden ist, hauptsächlich durch die völlig unterschiedlichen Signale, die die Politik sendet, ausgelöst wurde.
Machen Sie mal ein Beispiel, unterschiedliche Signale.
Ja, zum Beispiel hat man zuerst Griechenland retten wollen, ohne jeglichen Zusammenbruch, ohne jegliche Abstriche von der Staatsverschuldung. Dann ein Jahr später stellt man fest, dass das gar nicht möglich ist und sagt, jetzt müssen die privaten Investoren doch ran. Das heißt, man bietet ein Bailout an, das man schließlich doch nicht durchführt und sagt, wir machen kein Bailout. Mhm. Darauf reagieren die Finanzmärkte sofort, indem sie sagen, jetzt gibt es kein Bailout mehr. Und sofort hat man die Zinsdifferenzen, die eben die Risikoprämien beinhalten, dass das Land pleite gehen kann. Und momentan kommt noch eine Angstprämie dazu. Und diese Angstprämie sozusagen, die jetzt noch dazu kommt, das ist das reine Resultat dieser unterschiedlichen politischen Signale. Einmal will man sie retten, dann will man sie doch nicht wieder ganz retten.
Also rinnende Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, sagt der Hesse. Die Krise ist dadurch nicht gelöst, sie wird eher verschärft. Liegt aber auch daran, dass die Politiker, die heute agieren, ständig auf die Kapitalmärkte schieben müssen. Die treiben eigentlich die Politiker und inzwischen auch ganze Staaten vor sich her.
Ja, ich denke, das wird sich auch so schnell nicht wieder ändern. Und zwar hängt das einfach damit zusammen, wenn ein Vergleich mit unserem Körper erlaubt sein sollte, wenn unser Herz-Kreislauf-System kollabiert, dann kann das Gehirn machen, was es will. Ja, das wird nicht mehr funktionieren. Also können Sie auch sagen, dass sobald das Herz-Kreislauf-System ein Problem hat, hat das Gehirn auch ein Problem. Und so ähnlich ist es dort, wenn das Gehirn die Politik ist und die Finanzmärkte unser Kreislaufsystem sind, haben wir momentan massive Kreislaufprobleme. Und das Gehirn reagiert insofern darauf, dass es versuchen muss, mit diesen Problemen klarzukommen, eine Lösung zu finden. Das heißt also, solange eben die Finanzmärkte instabil sind und sie haben eine ganz große Tendenz, auch instabil zu bleiben, solange das der Fall ist, werden sie immer die Politik vor sich hertreiben. Aber was wir brauchen, ist eine andere Form der Reaktion darauf. Das heißt, es darf nicht so lange dauern, erstens. Zweitens dürfen die Signale nicht so unterschiedlich und widersprüchlich sein. Und drittens muss es eben ganz klare Regeln geben. Ja, wenn es das gibt, dann ist es viel einfacher.
Ganz klare Regeln heißt das Gegenteil von dem, was die ganze Zeit gepredigt wurde, nämlich Regulierung, auch für die Vorgehensweise bei Pleiten.
Ja, ich denke, wir brauchen tatsächlich dort klare Regeln einfach darauf, wann ist ein Staat pleite und welche Sanktionen gibt es dann. Beziehungsweise, was ich eben auch gehört habe von Herrn Kuhn-Bendit, ich denke, dass er in weiten Punkten tatsächlich recht hat. Wir sind eigentlich schon auf dem Weg in eine ganz andere Situation. Wenn er sagt, wir haben auch schon eine Transferunion, stimmt das nur bedingt? Das ist nämlich eine Frage des Niveaus. Natürlich haben wir eine Transferunion, aber was jetzt dazu kommt, ist auf einem völlig anderen Niveau.
Wir bräuchten nur leider auch Regeln dafür, ne?
Und dafür brauchen wir auch Regeln. Zum Beispiel ist es ganz klar, dass wir dann Regeln dafür brauchen, was mit der nationalen Haushaltspolitik passiert. Die kann nicht mehr so souverän erfolgen wie bisher. Das ist eindeutig, sobald wir Regeln haben, wie wir die Staaten retten, das heißt, wir sind dann im Bailout-Fall, brauchen wir ganz strikte Regeln darüber für die Haushaltsdisziplin. Andernfalls haben wir in ein paar Jahren wieder dasselbe Problem.
Wir sind in einem großen Umstrukturierungsprozess, lerne ich. Professor Alois Prinz, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Münster und Autor des demnächst bei Hansa erscheinenden Buches Abgebrannt, unsere Zukunft nach dem Schuldenkollaps. Vielen Dank. Wir haben nur in der Redaktion so unsere Zweifel, ob das mit dem derzeitigen politischen Personal so einfach durch die Krise geht. Professor Peter Grotjan, Sozial- und Politikwissenschaftler aus Berlin, guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben uns die ganze Zeit zugehört. Wir können jetzt mal zusammenfassen. Die aktuelle Finanzkrise ist eine Krise des politischen Personals, haben wir heute hingestellt als These und diese These irgendwie auch bestätigt bekommen. Die Politiker haben diese Krise, aus der sie jetzt keinen Ausweg finden, selbst herbeigeführt. Jetzt die Analyse. Was ist da eigentlich passiert im Rückblick auf die Entwicklung? Hat ein ganzer Berufsstand den Blick für die Realität verloren?
Na, ich glaube, die haben nicht den Blick für die Realität verloren, sondern sie sind eben eigentlich nur das klang schon an, Getriebene. Sie tun so, als ob sie irgendwas regulieren und politisch entscheiden und eigentlich sind sie weitgehend nur Gummilöwen, die versuchen, sozusagen sich der jeweiligen Situation anzupassen. Aber die Politiker und Politikerinnen haben eigentlich kaum Versuche unternommen, diese Regulierung, die jetzt gerade angefordert worden ist, in irgendeiner Form tatsächlich zustande zu bringen. Das sieht man auch an der Finanzmarktkrise der Vergangenheit, egal ob man jetzt anschaut, wie in Deutschland was reguliert worden ist, in der EU reguliert worden ist, was Obama gemacht hat, was bei Basel gemacht hat, also Basel III Abkommen. Letztendlich ist nicht passiert, dass man die Finanzmarktprodukte, die giftig sind, in den Giftschrank tut. Letztendlich ist nicht passiert, dass man zu große Banken tatsächlich entflechtet, um die ökonomische Macht zu regulieren oder jedenfalls einen Teil davon zu regulieren. Alles das ist nicht, und insofern geht die Sache immer weiter, weil die Politik sich gegenüber den ökonomischen Interessen in keiner Weise durchsetzen kann und die Priorität von Politik nach oben kommen kann.
Nun haben Leute wie Sie schon lange vor dieser Entwicklung gewarnt, ohne Erfolg. Ich will da mal einen gewagten Vergleich anbringen. Bei der Atomenergie kam die Wende nach dem dritten GAU. Was die Finanzkrisen angeht, sind wir jetzt erst bei Nummer 2. Fehlt noch eine zum Klugwerden oder wo ist das Problem?
Ja, das Problem ist natürlich auch ein Demokratieproblem, nämlich dass diese Zusammenhänge höchst komplex sind Und das anders wie bei meinetwegen Atomkraftwerken oder wie auch immer, die Bürgergesellschaft sich im Grunde genommen relativ wenig organisieren kann. Wir haben gegen dieses Finanzmarktsystem und was jetzt im Moment läuft, wir haben interessanterweise eigentlich nur Folgeproteste. Es passiert eine ganze Menge in Spanien, das hat mit der Krise eine Menge zu tun, oder in Athen. Aber interessanterweise in unseren Ländern, in Mitteleuropa, gibt es eigentlich, und auch in Amerika, gibt es gegen diese Form von Finanzmacht und deren Folgen, gibt es im Grunde genommen keine Proteste und es gibt auch keinen richtigen Streit über die Alternativen, die man politisch einsetzen müsste.
Also das heißt, protestiert wird immer nur.
Die Gesellschaft ist nicht in der Lage, einen politischen Druck aufzubauen, der dann auch tatsächlich entsprechende Folgen zieht.
Also protestiert wird gegen die soziale Schieflage, das heißt gegen die Symptome, nicht gegen die Ursache.
Ja, die soziale Schieflage ist insofern natürlich wichtig, als die Folgen all dieser Unterlassungen letztendlich dann bei den Schwächsten abgelassen wird. Wir selbst haben ja auch ein riesiges Programm nach der Finanzmarktkrise, was dann eigentlich diejenigen mit am schärfsten belastet, die überhaupt nichts dafür können und gleichzeitig aber die Folgen tragen müssen. Wenn man jetzt aber anguckt, in unseren Ländern, auch in Italien, Frankreich, sind diese Proteste, was die soziale Seite betrifft, was die Folgen betrifft, im Grunde genommen relativ klein. Das heißt, es ist ungeheuer schwierig, überhaupt Bürger und Bürgerinnen zu mobilisieren, weil es ausgesprochen komplex ist, weil man nicht durchblickt, weil es ganz schwierig ist. Aber bei einem blickt man sicherlich durch. Man kann doch eigentlich in einer Demokratie nicht durchlassen, dass 500 Milliarden als Bankenrettungspaket einfach vergeben wird, keine Sau in dieser Republik eigentlich durchblickt, was da wie vergeben wird, wie Banken gefehlt haben, wie Manager gefehlt haben. Und das wird in einem Klüngel von 5 oder 7 Leuten eigentlich alles ausgehandelt. Da ist die Demokratie weitgehend abgeschafft. Und solange sich da kein Protest bildet, der sagt, das geht mit uns nicht mehr, das könnt ihr nicht mit uns machen, wird sich auch relativ wenig ändern. Das heißt, Protest und die Formulierung von Alternativen, wie man damit anders umgeht, steht eigentlich auf der Tagesordnung.
Also wir sind es eigentlich, die was regeln müssen. Professor Peter Grotjan, Sozial- und Politikwissenschaftler aus Berlin, recht herzlichen Dank. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben sollten, nachhören können Sie uns wie immer im Internet gleich, wenn die Sendung drinsteht, nicht jetzt natürlich, www.hr2kultur.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen, damit Sie immer wissen, welche Themen wir anpacken wollen als nächstes. Oder Sie folgen uns ganz einfach bei Twitter. Dort finden Sie uns als der Tag in einem Wort. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag ist anders. Jeden Tag.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.